Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Funkjournal.
Funkjournal mit Nachrichten und Hintergrundanalysen berichten wir im Umweltmagazin über den Internationalen Tag des Bibers und wie es um diese Art in Rumänien bestellt ist. In der Musikecke ist heute Volksmusik dran und in der Rubrik Rumänische Persönlichkeiten lernen Sie einen rumänischen Schriftsteller kennen, der im Rahmen der Avantgarde der Zwischenkriegszeit als Meister der absurden Prosa galt. Und das ist noch nicht alles, doch zunächst legen wir mit den Nachrichten los.
Funkjournal.
Kraftstoffpreise. Ab dem 1. April tritt in Rumänien eine Eilverordnung zur Ausrufung einer Krisensituation auf dem Rohöl- und Erdölproduktmarkt in Kraft. Das Dokument wurde am Donnerstag von der Regierung verabschiedet. Vorgesehen sind unter anderem eine Deckelung der Handelsspanne auf dem Durchschnittsniveau des Jahres 2025, die verpflichtende Senkung des Biokraftstoffanteils im Benzin von 8% auf 2% sowie die Zulassung von Kraftstoffexporten innerhalb der EU nur mit Zustimmung der Ministerien für Wirtschaft und Energie. Die Maßnahmen gelten im Zeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni. Darüber hinaus zieht die Regierung auch eine Senkung der Verbrauchssteuern auf Benzin und Diesel in Betracht. Einzelheiten im Anschluss an die Nachrichten. Besuch. Der Ministerpräsident der Slowakei, Robert Fico, ist am Freitag in Bukarest vom rumänischen Präsidenten Nicuș Ciordan empfangen worden. Es fanden sowohl Gespräche unter vier Augen als auch offizielle Unterredungen statt. Im Mittelpunkt standen die militärische Zusammenarbeit sowie der Übergang zur grünen Energie. Präsident Dan betonte, es liege im gemeinsamen Interesse, bei der Wettbewerbsfähigkeit Wege zu finden, damit entsprechende Mittel auch weniger entwickelten Ländern zugutekommen. Zugleich müsse ein ausgewogenes Verhältnis zwischen grüner Transformation und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit gefunden werden, um diesen Prozess zu taktieren und wirtschaftsverträglicher zu gestalten. Anschließend wurde Robert Fico auch von seinem rumänischen Amtskollegen Ilie Bolojan empfangen. Beide nehmen heute an der feierlichen Unterzeichnung eines Memorandums zur Zusammenarbeit zwischen den Kulturministerien der beiden Länder teil. Am Nachmittag reisen Ilie Bolojan und Robert Fico nach Orada, zu Deutsch Großwardein, im Westen des Landes, wo ein Treffen mit Vertretern der slowakischen Minderheit in Rumänien vorgesehen ist. Verfassungsbeschwerde. Das Verfassungsgericht von Rumänien hat am Donnerstag die von der nationalistischen Oppositionspartei AUR eingereichten Beschwerden gegen die Gesetze zum Staatshaushalt und zur Sozialversicherung für das Jahr 2026 zurückgewiesen. Das Gericht erklärte, im Gesetzgebungsverfahren seien keine Unregelmäßigkeiten festgestellt worden, wie sie von der Partei geltend gemacht worden waren. Hinsichtlich der Vorwürfe unrealistischer Annahmen bei der Haushaltsberechnung stellte das Gericht fest, dass es sich hierbei eher um Fragen politischer Zweckmäßigkeit im Bereich der Haushaltspolitik handle und nicht um verfassungsrechtliche Aspekte. Die Haushaltsgesetze wurden dem Präsidenten von Rumänien zur Unterzeichnung vorgelegt. Auch auf dieses Thema kommen wir nach den Nachrichten zurück. Chișinău. In der moldauischen Hauptstadt Chișinău finden heute kulturelle und wissenschaftliche Veranstaltungen zur Förderung des historischen Erbes und der gemeinsamen Werte des rumänischen Volkes statt. Anlass ist der 108. Jahrestag der Vereinigung Bessarabiens mit Rumänien. Das historische Ereignis vom 27. März 1918 leitete den Prozess der Bildung des modernen rumänischen Staates ein, der am 1. Dezember desselben Jahres mit dem Anschluss weiterer überwiegend rumänisch besiedelter Regionen vollendet wurde. Im Jahr 1940 musste Rumänien infolge eines Ultimatums der stalinistischen Sowjetunion und als direkte Folge des Hitler-Stalin-Pakts Bessarabien und die Nordbukowina abtreten. Auf dem größten Teil der damals annektierten Gebiete entstand später die heutige Republik Moldau. Zum Sport, und zwar mit Fußball. Die Fußballnationalmannschaft von Rumänien hat eine erneute Qualifikation für die Weltmeisterschaft verpasst. Am Donnerstagabend unterlag sie in Istanbul der Auswahl der Türkei mit 0:1 im Halbfinale der Play-off-Runde zur WM 2026. Die letzte Teilnahme Rumäniens an einer Weltmeisterschaft datiert aus dem Jahr 1998. Für die Tricolori war es bereits die dritte Teilnahme an einem solchen Play-off nach 2002 und 2014. Die Türkei, die zuletzt 2002 an einer WM teilnahm und damals die Bronzemedaille gewann, bestreitet das Finale der Play-offs gegen den Sieger der Partie zwischen der Slowakei und Kosovo, ebenfalls im eigenen Stadion. Rumänien bestreitet am 31. März ein Auswärtsspiel gegen den Verlierer dieser Begegnung. Und abschließend das Wetter. Das Wetter ist heute in weiten Teilen von Rumänien windig. Es werden Windböen von meist 45 bis 60 Stundenkilometern gemessen, mit den höchsten Geschwindigkeiten im Süden. In den Bergen, insbesondere im Westen der Südkarpaten, erreicht der Wind in großen Höhen Sturmstärke mit bis zu 100 Stundenkilometern. Von Südwesten her breiten sich dichte Bewölkung und Niederschläge aus und erfassen allmählich die südwestliche Landeshälfte. Die Niederschläge fallen überwiegend schauerartig. Am Nachmittag und Abend sind örtlich auch Gewitter und größere Regenmengen möglich. In Höhenlagen über 1700 Metern kommt es zu Schneefall und Schneeverwehungen mit teils erheblichen Neuschneemengen. Die Höchsttemperaturen liegen landesweit zwischen 10 und 19 Grad Celsius. In Bukarest wurden zur Mittagszeit 11 Grad gemessen. Hydrologen haben zudem eine Hochwasserwarnung der Stufe Orange für Flüsse in zwei Kreisen im Südwesten des Landes bis Samstag Mitternacht sowie eine gelbe Warnung für Gewässer im Süden und Osten bis Sonntagmittag herausgegeben. Soweit die Nachrichten von Radio Rumänien International.
Das Funkjournal von Radio Rumänien International geht weiter mit unseren beiden aktuellen Beiträgen. Ab dem 1. April tritt die Dringlichkeitsverordnung in Kraft, die auf dem rumänischen Markt für Rohöl- und Erdölprodukte einen Krisenzustand einführt. Stefan Stoiker hat die Details. Nach Kritik von Gewerkschaften, Teilen der Wirtschaft und sogar Stimmen aus der eigenen Regierungskoalition, die der Regierung vorwarfen, zu spät auf die steigenden Kraftstoffpreise zu reagieren, hat das Kabinett in Bukarest schließlich die lange erwartete Dringlichkeitsverordnung verabschiedet. Das Dokument erklärt den Krisenzustand auf dem Markt für Rohöl- und Erdölprodukte, Benzin und Diesel in Rumänien. Die Maßnahme gilt vom 1. April bis zum 30. Juni und sieht insbesondere eine Deckelung der Handelsaufschläge auf dem Niveau des Jahresdurchschnitts 2025 sowie die verpflichtende Senkung des Biokraftstoffanteils im Benzin von 8% auf 2% vor. Die Regierung ist der Ansicht, dass diese Maßnahmen Unternehmen davon abhalten sollen, spekulative und ungerechtfertigte Gewinne zu erzielen. Die Verordnung führt außerdem einen Kontroll- und Sanktionsmechanismus ein. Bei Nichteinhaltung drohen Geldstrafen zwischen 0,5 und 1% des im Vorjahr erzielten Umsatzes. Die Regelung kann bei Bedarf in Intervallen von jeweils höchstens 3 Monaten verlängert werden. Premierminister Ilie Bolojan kündigte in einem Interview mit einer privaten Online-Publikation an, dass die Regierung bereits in der kommenden Woche ein weiteres Maßnahmenpaket prüfen werde, um den Anstieg der Kraftstoffpreise einzudämmen. Er erklärte, warum eine Senkung der Mehrwertsteuer keine Option sei und dass stattdessen vermutlich die Verbrauchsteuer angepasst werde. Am Montagmorgen werden wir eine neue Sitzung der Arbeitsgruppe haben und wir beabsichtigen, bis zum Ende des Tages eine zweite Maßnahme vorzulegen, die eine Intervention zur Senkung der Steuern bedeutet, sagte Premierminister Ilie Bolojan. Was die Senkung der Mehrwertsteuer betrifft, haben wir ein Vertragsverletzungsverfahren mit der Europäischen Union. Was die Verbrauchsteuern betrifft, ist dies die einfachste Lösung und sehr wahrscheinlich werden wir in diesem Bereich handeln, fügte der Premierminister hinzu. Gemäß der am Donnerstag verabschiedeten Verordnung dürfen Exporte von Diesel und Rohöl nur noch mit Genehmigung der Ministerien für Wirtschaft und Energie erfolgen. Fehlen diese Genehmigungen, drohen Unternehmen Geldstrafen zwischen 5% und 10% ihres Umsatzes und die betreffenden Güter werden beschlagnahmt. Die Umsetzung der Maßnahmen wird vom Finanz-, Wirtschafts- und Energieministerium sowie vom Wettbewerbsrat überwacht. Experten halten das Maßnahmenpaket jedoch für unzureichend, um die Auswirkungen der steigenden Kraftstoffpreise wirksam abzumildern. Der Präsident der Nichtregierungsorganisation Intelligente Energie, Dumitru Kiselitsa, schätzt, dass die Verordnung den Kraftstoffpreis um höchstens 0,2 Lei pro Liter, etwa 4 Euro Cent, senken wird. Zudem werde dieser Rückgang nur kurzfristig sein und innerhalb weniger Tage durch steigende Kosten wieder aufgezehrt. Auf der anderen Seite versuchte Präsident Nicușor Dan, Befürchtungen zu zerstreuen, wonach in naher Zukunft eine Rationierung von Kraftstoffen notwendig werden könnte.
Wir beenden unser deutschsprachiges Funkjournal mit dem zweiten Hintergrundbericht. Der rumänische Staatshaushalt für 2026 ist frei. Das Verfassungsgericht hat die Klagen der nationalistischen Opposition abgewiesen. Sorin Titus Jordan berichtet. Ich bin Alex Terescu. Das Verfassungsgericht Rumäniens hat die Beschwerde der nationalistischen Opposition einstimmig zurückgewiesen. Eingereicht worden war sie von der Allianz für die Vereinigung der Rumänen gegen das Staatshaushaltsgesetz für dieses Jahr. Das Gericht sieht keine Fehler im Gesetzgebungsverfahren. Die Opposition hatte vor allem das beschleunigte Verfahren bei Beratung und Verabschiedung kritisiert. Auch die Vorwürfe unrealistischer Haushaltsannahmen wies das Gericht zurück. Dabei handelt es sich um politische Bewertungen, nicht um Fragen der Verfassungsmäßigkeit. Kritik an der Höhe von Renten, Kindergeld und Stipendien sei ebenfalls nicht Gegenstand des Haushaltsgesetzes, so die Richter. Der Haushalt für 2026 wurde vergangene Woche vom Parlament verabschiedet. Er geht davon aus, dass die Wirtschaftsleistung erstmals über 2.000 Milliarden Lei steigt, umgerechnet rund 392 Milliarden Euro. Geplant sind ein Wachstum von 1%, eine Inflation von durchschnittlich 6,5% und ein Haushaltsdefizit von 6,2%. Der durchschnittliche Nettolohn soll bei etwa 1.090 Euro im Monat liegen. Der Staat will außerdem neue Förderprogramme starten und private Investitionen ankurbeln. Für Kommunen und lokale Verwaltungen sind Rekordmittel vorgesehen, mehr als 32 Milliarden Euro. Ein Großteil der Investitionen soll aus EU-Geldern kommen. Die Staatsverschuldung dürfte laut Planung bei rund 61,8% des Bruttoinlandsprodukts liegen. Um die Ausgaben zu begrenzen, setzt der Haushalt klare Obergrenzen, etwa für Personal, Sozialleistungen und Schulden. Im öffentlichen Dienst bleiben die Renten eingefroren, Boni entfallen, Überstunden werden nicht mehr bezahlt. Neue Rentner erhalten keine zusätzlichen Abfindungen mehr. Die Regierung in Bukarest bezeichnet den Haushalt als realistisch und ausgewogen. Hintergrund sind hohe Defizite in den vergangenen Jahren. 2024 lag es bei 8,65% des Bruttoinlandsproduktes, dem höchsten Wert in der Europäischen Union. 2025 sank es auf 7,65%. In den ersten beiden Monaten dieses Jahres liegt es bei 0,7% und damit nur halb so hoch wie im Vorjahreszeitraum.
Sie hören Radio Rumänien International.
Terra 21, das Umweltmagazin.
Am 7. April richtet sich weltweit die Aufmerksamkeit auf den Biber. Nicht ohne Grund wird er als Ingenieur der Ökosysteme bezeichnet. Mit erstaunlicher Geschicklichkeit schafft er ein Mosaik aus natürlichen Flächen, das Wasser zurückhält und Feuchtgebiete erweitert. Der Internationale Tag des Bibers ist heute das Thema in unserem Umweltmagazin Terra 21. Herzlich willkommen. Daniel Ohner zeichnet für den heutigen Beitrag. Im Studio begrüßt sie Sorin Georgescu mit der deutschen Adaption. Indem die Landschaft mehr Wasser speichern kann, wird die Fließgeschwindigkeit deutlich reduziert und selbst nach starken Regenfällen stabilisiert sich die Wassermenge. Auf diese Weise lassen sich Überschwemmungen abschwächen. Gleichzeitig trägt die Aktivität des Bibers dazu bei, in Trockenperioden einen stabilen Wasserfluss aufrechtzuerhalten. Um mehr über die Geschichte und die aktuelle Situation dieser Art in Rumänien zu erfahren, haben wir mit Liviu Ungureanu gesprochen, Ranger bei der Stiftung Conservation Carpathia. Er schildert, wie die Rückkehr des Bibers in die Wildnis nach langer Abwesenheit gelungen ist.
El a dispărut la început de secol 19, la 1820-1825 aproximativ din România, dar și din multe alte state din Europa. Apoi în România.
Der Biber ist in Rumänien und in vielen anderen europäischen Ländern zu Beginn des 19. Jahrhunderts verschwunden, etwa zwischen 1820 und 1825. Die ersten Wiederansiedlungsmaßnahmen in Rumänien wurden später vom Forstforschungsinstitut in Kronstadt durchgeführt. Damals wurden 184 Biber eingeführt und an den Flüssen Alt, Mireș und Jalomitsa freigelassen. Unser Projekt zur Wiederansiedlung im Südosten des Fogarasch-Gebirges begann 2019 und die ersten Biber wurden im November 2021 tatsächlich ausgesetzt. Der Prozess ist recht aufwendig und erfordert viel Geduld, Fachwissen und schlaflose Nächte. Biber sind nachtaktive Tiere, deshalb müssen wir ihre Aktivitäten nachts überwachen. Wir versuchen, jeweils die gesamte Familie aus einem Gebiet zu fangen, damit kein Tier zurückbleibt. Das Fogarasch-Gebirge stellt eine natürliche Barriere dar, die sie alleine niemals überwinden könnten. Deshalb ist eine unterstützte Wiederansiedlung die einzige Möglichkeit, Biber im Südosten des Gebirges anzusiedeln.
Practic, munții Făgăraș reprezintă o barieră pentru ei, n-ar putea trece în mod natural niciodată de această barieră, de acest lanț muntos. Și atunci, singura variantă pentru a avea castori în zona de sud-est a Făgărașului este reintroducerea.
Der kontinuierliche Einsatz für die Rückkehr und den Erhalt dieser Art in Regionen wie dem Fogarasch-Gebirge ist durch die erheblichen ökologischen Vorteile gerechtfertigt. Ranger Liviu Ungureanu betont, wie stark diese Tiere Landschaften verändern und die biologische Vielfalt fördern.
Im Moment, in dem wir castorul in einer bestimmten Zone haben, haben wir die Sicherheit, dass wir eine Multitude von anderen Spezies haben. Warum? Weil er neue Habitate schafft.
Die Anwesenheit des Bibers in einem Gebiet ist ein klares Zeichen dafür, dass dort viele andere Arten existieren. Denn er schafft neue Lebensräume und Rückzugsorte. Wenn er einen Fluss aufstaut, entsteht dahinter ein kleines Gewässer, ein Teich. Dort entwickeln sich zahlreiche Insektenarten und auch die Fischbestände nehmen zu. In der Folge kommen fischfressende Vögel und Säugetiere wie der Fischotter. In Trockenzeiten werden diese Wasserflächen zu wichtigen Trinkstellen für Wildtiere.
Zone de adăpare pentru alte animale din pădure.
Trotz seiner Schlüsselrolle im Ökosystem ist der Biber weiterhin mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Neben natürlichen Stressfaktoren stellt vor allem mangelnde Information ein Problem dar, erklärt der Ranger.
Principalele amenințări, dacă vorbim de amenințări naturale, în primul rând, ar avea partea de prădători, carnivorele mai mari, spre exemplu lupul, ursul, râsul, dar problema cea mai des întâlnită este...
Zu den natürlichen Bedrohungen zählen vor allem große Raubtiere, wie Wolf, Bär und Luchs. Das häufigste Problem sind jedoch streunende Hunde, die den größten Schaden anrichten. Eine weitere große Schwachstelle ist der Mangel an Bildung und Aufklärung, wodurch viele falsche Vorstellungen entstehen. Manche Menschen glauben zum Beispiel, Biber würden Fische oder Hühner fressen oder sogar Staudämme zerstören. Das ist völlig falsch. Der Biber ist ein reiner Pflanzenfresser. Vom Herbst bis zum Frühjahr ernährt er sich von Baumrinde, im Sommer hauptsächlich von krautigen Pflanzen. Fehlinformationen bleiben daher eine der größten Bedrohungen.
Eu consider că principala amenințare este reprezentată de informațiile eronate despre această specie.
Auf Grundlage unvollständiger Informationen kann es auch zu Konflikten zwischen Bibern und lokalen Gemeinschaften kommen, insbesondere in landwirtschaftlichen Gebieten nahe von Gewässern. Doch auch hier gibt es Lösungen, die ein Zusammenleben ermöglichen, weiß Ranger Liviu Ungureanu.
Uneori pot apărea și incidente, mai ales în zona unde culturile agricole merg foarte, foarte aproape de apă, de râuri sau de păraie.
Manchmal kommt es zu Zwischenfällen, vor allem dort, wo landwirtschaftliche Flächen sehr nah an Gewässer heranreichen. Wenn Biber dort Dämme bauen, können Schäden an Kulturen wie Mais entstehen oder in Einzelfällen Flächen überflutet werden. Für solche Situationen gibt es jedoch technische Lösungen. Man kann spezielle Entwässerungssysteme in die Biberdämme einbauen, die den Wasserstand regulieren. So ermöglichen wir ein friedliches Zusammenleben von Mensch und Biber. Es gibt auch vereinzelte Fälle von Wilderei, oft aus Verwechslung. Viele Angler halten den Biber für einen Fischotter oder glauben, er ernähre sich von Fisch. Doch in Gesprächen mit Anglern haben wir zuletzt einen Wandel festgestellt. Sie haben erkannt, dass durch die Biberdämme neue Gewässer entstehen, in denen sich Fischbestände stark vermehren. Ein klarer Vorteil für sie.
Vorbind tot cu pescarii, au zis, băi, e ok ce se întâmplă cu castorii, pentru că fac aceste baraje și lacurile din spatele barajelor create de ei sunt foarte, foarte mulți pești acum și pentru noi e foarte bine.
Langfristig bleibt Umweltbildung der Schlüssel zum Schutz des Bibers. Durch gezielte Initiativen sollen Wissen und Verständnis in der Bevölkerung gestärkt werden. Gleichzeitig macht Liviu Ungureanu auf ein weiteres drängendes Problem aufmerksam: die Verschmutzung der Gewässer.
Încercăm să facem cât mai multă conștientizare prin acțiunile pe care le avem și un lucru inedit, a spune, am deschis în Rucăr, în județul Argeș, Casa Castorului, unde se...
Um die Schutzmaßnahmen zu unterstützen, legen wir großen Wert auf Bildung. Wir haben in Rucăr, im Kreis Argeș, das Haus des Bibers eröffnet, ein Informationszentrum, in dem Besucher mehr über die Biologie und Bedeutung dieser Art erfahren können. Außerdem führen wir das Programm Junior Ranger durch, das sich an Kinder aus den lokalen Gemeinden richtet. Wir binden sie direkt in unsere Projekte ein und überraschenderweise bringen die Jugendlichen eigene Lösungen ein, etwa Initiativen zur Reinigung von Flüssen, um einen sauberen Lebensraum zu gewährleisten. Auch wenn Biber gegenüber Plastikverschmutzung scheinbar tolerant sind, wirken sich Abfallansammlungen in Gewässern negativ aus. Die Geräusche von Plastik, das vom Wasser mitgeführt wird, stören sie so sehr, dass sie die betroffenen Gebiete schließlich verlassen.
Materiale din plastic, în primul rând, sunetul pe care îl produc aceste deșeuri nu este foarte agreat de castor și cu siguranță vor pleca din zonele respective.
Die Rückkehr des Bibers in Rumäniens Flüsse ist weit mehr als ein ökologischer Erfolg. Sie steht für den Schutz der Biodiversität und die Bewahrung der Wasserqualität. Ressourcen, von denen wir alle abhängen. Das Verständnis und der Respekt für die Rolle dieses Ingenieurs der Natur sind entscheidende Schritte hin zu einer sauberen und widerstandsfähigen Umwelt.
Thank you.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Historische Studentenausweise, alte Siegel und Baupläne aus einer Zeit, als es Rumänien noch gar nicht gab. Das Museum der Universität Bukarest hütet wahre Schätze. Wie ein einziger Mann in den 1960er Jahren anfing, diese Schätze vor dem Vergessen zu bewahren und warum man für einen Besuch im Museum heute nicht einmal mehr von der Couch aufstehen muss, dazu jetzt mehr von Stelio Lambru. Am Mikrofon begrüßt Sie Adina Olaru. Die Universität Bukarest, wie wir sie heute kennen, wurde 1864 gegründet, nur wenige Jahre nach der Geburtsstunde des rumänischen Staates durch die Vereinigung der Fürstentümer Moldau und Walachei im Jahr 1859. Doch sie entstand natürlich nicht aus dem Nichts. Schon vorher gab es in der Walachei höhere Bildungseinrichtungen wie etwa die Fürstliche Akademie, die 1694 von Fürst Konstantin Brâncoveanu gegründet wurde und an der noch in Altgriechisch gelehrt wurde. Die Universität Bukarest blickt also auf eine lange Geschichte und ein reiches Erbe zurück. Ein Erbe, das im Jahr 1967 schließlich zur Eröffnung eines eigenen Museums führte. 1964 feierte die Institution zunächst ihr 100-jähriges Bestehen. Mit zahlreichen kulturellen und pädagogischen Veranstaltungen wurde dieser runde Geburtstag der wichtigsten Universität Rumäniens gebührend gefeiert. Auf das eigentliche Universitätsmuseum musste man allerdings noch 3 weitere Jahre warten. Valentin Mayer, Forscher am Museum der Universität, bestätigt, dass die Idee der Geschichte der Uni, ein Denkmal zu setzen, direkt mit dem großen Jubiläum zusammenhängt, auch wenn die Umsetzung etwas dauerte. Es hing ganz klar mit dem 100-jährigen Jubiläum im Jahr 64 zusammen. Etwa ein Jahr zuvor hatten die Vorbereitungen für dieses große Ereignis begonnen. Wir befinden uns in der Zeit des kommunistischen Regimes. Der damalige Rektor war Gheorghe Mihoc, ein Mathematiker und ein für Rumänien sehr bedeutender Wissenschaftler. Adrian Corbu wurde damals eigens eingestellt, um den Grundstock für ein Museum aufzubauen. Die endgültige Entscheidung, das Museum dann auch tatsächlich zu gründen, fiel erst aber nach dem Jubiläum. Der Rektor war fest davon überzeugt, dass die Universität Bukarest ein eigenes Museum verdient, einen Ort, der ihre Geschichte bewahrt und der breiten Öffentlichkeit zugänglich macht. Denn damals gab es in Rumänien gar nicht so viele Institutionen, die auf ein über 100-jähriges Bestehen zurückblicken konnten. Hinter fast jeder erfolgreichen Einrichtung steht ein engagierter Macher. Und für das Universitätsmuseum war das eben jener Adrian Corbu. Er war es, der unermüdlich Exponate zusammentrug, historische Meilensteine rekonstruierte und Professoren und Absolventen wieder ins Rampenlicht rückte, deren Namen in der rumänischen Geschichte tief verankert sind. Noch einmal dazu Valentin Mayer. Adrian Corbu fing an, die unterschiedlichsten Dinge zu sammeln. Das waren Kunstwerke, Dekorationsgegenstände, natürlich schriftliche Dokumente, alte Fotografien und vieles mehr. Er trug alles zusammen, um die Geschichte der Universität Bukarest und darüber hinaus die Geschichte der Hochschulbildung an sich so gut wie möglich zu illustrieren. Das spürt man in der Ausstellung bis heute. Er baute diese Sammlung Schritt für Schritt auf. Aber natürlich musste der Bestand ständig erweitert werden. Das reichte am Anfang noch nicht. Die Universität Bukarest stellte dafür extra Gelder zur Verfügung. In der damaligen Presse wurden Aufrufe veröffentlicht, in denen die Bürger um Spenden gebeten wurden. Es hieß sogar, dass man für wertvolle Stücke auch bezahlt werden könne. Gleichzeitig wurde intensiv in Archiven und Bibliotheken nach historischen Dokumenten gesucht. Wer heute das Museum betritt, findet eine Fülle an historischen Schätzen. Valentin Mayer gibt uns einen kleinen Einblick in die Sammlung.
Tipologia exponatelor este în principal legată de documente.
Die meisten unserer Exponate sind Dokumente, also schriftliche Aufzeichnungen. Wir haben aber auch viele alte Fotografien und persönliche Gegenstände, die einst Professoren gehörten oder im Laufe der Zeit in den Besitz der Universität übergegangen sind. Medaillen, Plaketten, einige historische Fahnen, alte Studentenausweise, Stempel und natürlich gibt es Bücher, Urkunden, Diplome und Akten, teils im Original, teils als Kopie. Eines der Highlights ist zudem ein Architekturmodell des Universitätspalastes. Genau dieses Modell ist ein ganz besonderes Ausstellungsstück. Wir haben Valentin Meyer nach der Geschichte dahinter gefragt. Es zeigt den Palast der Universität Bukarest in seiner allerersten Form, so wie ihn der Architekt Alexandru Orescu entworfen hat. Orescu war übrigens selbst Professor für Geometrie an der Fakultät für Naturwissenschaften. Er leitete die Bauarbeiten für dieses Gebäude über einen ziemlich langen Zeitraum, von 1857 bis 1869. Man muss sich das mal vorstellen. 1857 gab es den Staat Rumänien in seiner heutigen Form noch gar nicht. Trotzdem brachte er den Bau voran, so gut es damals eben ging. Fertiggestellt wurde der Palast dann etwas später, bereits in der Ära von König Karl I. Damals war das Gebäude noch für eine recht kleine Anzahl von Professoren und Studenten gedacht. Interessant ist auch, dass der Universitätspalast nicht nur die Uni selbst beherbergte. Auch andere wichtige staatliche Institutionen zogen dort ein. Der rumänische Senat, das Nationalmuseum für Altertümer, das man heute am ehesten mit dem Nationalen Geschichtsmuseum vergleichen könnte, die Pinakothek und die Hochschule für schöne Künste. Das Museum der Universität Bukarest zeichnet sich aber nicht nur durch seine analoge Geschichte aus, sondern auch dadurch, dass es längst im digitalen Zeitalter angekommen ist. Über eine sehr gut ausgestattete Webseite und eine interaktive Facebook-Seite lässt es sich bequem von zu Hause aus besuchen. Ob über den Computer, das Smartphone oder Tablet, wer sich reinklickt, taucht in ein vielseitiges Universum ein. Virtuelle Besucher können so temporäre Ausstellungen und historische Dokumente hautnah erleben, ganz ohne das Haus verlassen zu müssen.
Sie hören Radio Rumänien International.
Rumänische Volksmusik bei Radio Rumänien International.
Și știu juca pe strânșeană A, da, 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 da.
Ca să juca pe strânșeană Și știu juca pe strânșeană
Cântăm și te răște joc La, 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 la.
Să uite și ne-am iubit, măi!
cu patul sune, gura mea toate le spune, ai, ai, da, 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 da. Ce tăra mai și greșește, gura mele toate verse, ai, ai, da, 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 da.
Willkommen, liebe Hörerfreunde. Die heutige Rubrik ist der Sängerin Cornelia Ardelean gewidmet. Die Künstlerin wurde 1952 im Dorf Oknica in der Gemeinde Teka, Kreis Bistrița-Năsăud, geboren. Zunächst haben wir ihr mit einem schönen Lied aus dieser Gegend zugehört, Cetera cu patru strune. Im Alter von 17 Jahren geht Cornelia Ardelean nach Klausenburg mit dem Gedanken, sich in der Stadt eine Zukunft aufzubauen. Nicht lange danach ermutigt sie ein naher Verwandter, nach Bukarest zu kommen. Hier beginnt ihre musikalische Karriere als Solosängerin im Folklore-Ensemble des Kulturhauses des 5. Bezirks. Gleichzeitig besucht sie die Kurse der Volkskunstschule in der Klasse der verstorbenen Sängerin Angela Moldovan. Ihr offizielles Debüt findet im Jahr 1970 statt durch den renommierten Wettbewerb Flora din Grădină. Es folgen zahlreiche Aufnahmen bei Radio Rumänien zusammen mit dem Orchester unter der Leitung des verstorbenen Dirigenten George Vancu. Wir hören weiter das Lied Bade cu clop și păun.
Bade cu clop și păun, dorule, toată seara ești pe drum, dorule, și pluie la porta mea ca să ies în calea ta, ca să ies în calea ta, dorule. Frunzuliță, păie, fac, dorule, măi bădiță, ba de drag, dorule, lasă-mă să sărung gura, ochișorii tăi ca mura, ochișorii tăi ca mura, dorule.
Nach der Teilnahme an Flora din Grădină im Frühjahr 1970 erinnerte sich Cornelia Ardelean kürzlich an einen bewegenden Moment aus jener Zeit. Als die Dorfbewohner erfuhren, dass die junge Frau aus ihrem Dorf im Fernsehen erscheinen würde, versammelten sich fast alle im Hof des Kulturheims von Oknica. Sie brachten den einzigen Fernseher des Gebäudes nach draußen und verfolgten mit großer Emotion den Auftritt der jungen Künstlerin. Da die Sendung live übertragen wurde, schickten die Dorfbewohner Cornelia Ardelean ein unterstützendes Telegramm, das genau in diesem Moment live im Fernsehen vorgelesen wurde. Ein Jahr später, 1971, gewann die Künstlerin die Trophäe dieses wichtigen Wettbewerbs, der für zahlreiche Sängerinnen der Volksmusik ein Sprungbrett darstellte. Wir hören weiter Cine mă aude cântând.
Cine mă aude da 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 da. Da 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 da.
Das Repertoire von Cornelia Ardelen umfasst über 200 Lieder, Volksmusik, religiöse Gesänge, Weihnachtslieder aus der Region der transsilvanischen Ebene, aber auch Liebeslieder, Tanzlieder, Klagelieder, Deuna-Gesänge und viele andere. Die schönsten unter ihnen finden sich auf LPs, Schallplatten, CDs, Audiokassetten sowie im Archiv von Radio Rumänien. Ihre Lieder wurden dem rumänischen Publikum auf Bühnen im ganzen Land, aber auch im Ausland präsentiert. 2009 wurde Cornelia Ardelen der Titel einer Ehrenbürgerin der Stadt Bistrița sowie ihrer Heimatgemeinde Teka im Kreis Bistrița-Năsăud verliehen. In den nächsten Minuten hören wir das Lied Moluat Badea la Joc.
Măi bădiță, om frumos, la 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 la, mi de tine nu mi-a fost, la 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 la. Numai sâmbătă seara, la 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 la, să mă joci duminică, la 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 la. Măi mânele-i sărbătoare, la 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 la, și măi gâta ca o floare, la la. Păi mâinile-i sărbătoare, la 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 la, și măi gâta ca o floare, la 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 la. Măi duce pe drum în sus, la 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 la, și mi-ai găsit jucăuș, la 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 la.
La 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 Seit fast 30 Jahren ist die Sängerin Cornelia Ardelan im Militärkreis von Bistrița tätig. Für die geschätzte Künstlerin ist die Volksmusik mehr als nur eine Leidenschaft. Gemeinsam mit ihrem Ehemann gründete sie das Folklore-Ensemble Doinița, wo sie Kindern die Schönheit des Liedes und der Traditionen aus der transsilvanischen Ebene vermittelt und das folkloristische Erbe dieser Region weiterführt. Am Ende unserer Rubrik bringen wir das Lied Drag mie jocul românesc.
Cântă-mi lumea dragă, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Țara-ntreagă să răsune eu, cântă-mi drag de lume, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Niște lucrători pe una și codrilor, la da 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 da, pe una și codrilor și spala feciorilor, la da 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 da. Frămuță și în el, cu bușma neagră de miel, la 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 la. Și ce tarde ne se udă, fecior ca la noi nu sunt, la 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 la. La frămuță și în el, cu bușma neagră de miel, la 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 la. Și ce tarde ne se udă, fecior ca la noi nu sunt, la 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 la.
Sie hören Radio Rumänien International.
Rumänische Persönlichkeiten. Bemerkenswerte Lebensgeschichten.
Und weiter hören Sie unsere Rubrik Rumänische Persönlichkeiten. Der rumänische Schriftsteller Urmuz mit bürgerlichem Namen Demetru Demetrescu Buzău, geboren am 17. März 1883 in Curtea de Argeș, gehört zu jenen seltenen Autoren, deren Werk nicht durch Umfang, sondern durch Intensität wirkt. Seine Texte sind kurz, oft nur wenige Seiten lang, und dennoch entfalten sie eine eigentümliche Gravitation, die weit über ihren scheinbar marginalen Status hinausreicht. Was die Prosa von Urmuz kennzeichnet, ist eine radikale Verschiebung literarischer Parameter. Handlung, Figur, Kausalität, all jene Elemente, die den klassischen Erzähltext strukturieren, werden nicht einfach reduziert, sondern systematisch unterlaufen. Figuren erscheinen als hybride Gebilde, halb organisch, halb mechanisch, deren Existenz sich weniger aus psychologischer Plausibilität als aus sprachlichen Operationen ergibt. In Texten wie Ismail und Turnavitu oder Fuchs und Schabe bewegt sich alles in einem Raum, in dem Logik zwar präsent ist, aber ständig ins Absurde kippt. Dabei liegt die eigentliche Stärke dieser Texte nicht im offensichtlichen Nonsens, sondern in ihrer präzisen Konstruktion. Urmuz schreibt mit einer fast juristischen Strenge, eine Strenge, die jede Abweichung umso deutlicher hervortreten lässt. Sätze sind grammatikalisch korrekt, ihre syntaktische Ordnung bleibt unangetastet, durch die semantischen Verknüpfungen entgleiten. Es ist, als würde die Sprache sich selbst aushebeln, ohne ihre äußere Form aufzugeben. Gerade diese Spannung zwischen Ordnung und Desintegration erzeugt den eigentlichen ästhetischen Effekt. In diesem Sinne lässt sich Urmuz als Autor lesen, der die Sprache nicht benutzt, um eine Welt abzubilden, sondern um ihre Brüchigkeit sichtbar zu machen. Wörter verlieren ihre referenzielle Stabilität und beginnen sich in einem geschlossenen System zu bewegen, das keine Außenwelt mehr benötigt. Bedeutung entsteht nicht mehr durch Bezug, sondern durch Verschiebung. Das Resultat ist eine Literatur, die weniger erzählt als demonstriert, eine Art experimentelles Labor, in dem die Funktionsweise von Sprache selbst untersucht wird. Diese Perspektive erklärt auch die eigentümliche Entmenschlichung seiner Figuren. Körper werden fragmentiert, Identitäten zerfallen in Funktionen, Bewegungen folgen keiner inneren Motivation, sondern einem fast mechanischen Zwang. Der Mensch erscheint nicht mehr als Zentrum der Handlung, sondern als ein Element unter vielen, austauschbar und instabil. In dieser Hinsicht antizipiert Urmuz zentrale Motive der literarischen Moderne, ohne sie programmatisch zu formulieren. Der Einfluss seines Schreibens zeigt sich besonders deutlich bei Autoren wie Eugen Ionescu, der in Urmuz einen Vorläufer des Theaters des Absurden erkannte. Doch während Ionescu das Absurde dramatisch inszeniert, bleibt Urmuz radikaler in seiner Reduktion. Er verzichtet auf jede Form von psychologischer Vermittlung und zwingt den Leser, sich direkt mit der Instabilität der Sprache auseinanderzusetzen. Bemerkenswert ist auch die Position von Urmuz innerhalb der literarischen Tradition. Er steht weder eindeutig innerhalb einer Bewegung, noch lässt er sich problemlos einer Schule zuordnen. Seine Texte wirken vielmehr wie isolierte Experimente, die erst im Nachhinein als Teil einer größeren Entwicklung verstanden wurden. Gerade diese Isolation verleiht seinem Werk eine besondere Klarheit. Es ist frei von programmatischen Überlagerungen und konzentriert sich ganz auf die eigene innere Logik. Die Schreiben von Urmuz lassen sich daher nicht als Flucht ins Absurde verstehen, sondern als präzise Analyse der Bedingungen von Sinn. Indem er die gewohnten Strukturen destabilisiert, zeigt er, wie fragil jene Ordnung ist, auf die sich jede Form von Kommunikation stützt. Seine Texte erzeugen keine alternative Welt, sondern legen die Risse in der bestehenden offen.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.